Podcast.
Der Podcast von Tupoka Oget. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tupodcast. Mein Name ist Tupoka Ogette und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. In jeder Folge spreche ich mit einer schwarzen Frau über das Leben, das Überleben, Lieben, Entdecken, Forschen, Inspirieren und Schreiben. Über Widerstand und Heilung. Über Empowerment und Kraft. Wir wollen mit Tupodcast informieren, empowern und inspirieren. Die Musik und Technik für Tupodcast wird von Steven Lawson gemacht. Tupodcast hat den Charme einer Home-Produktion mit allem, was da dazugehört und wird nicht im Studio, sondern ganz bei uns zu Hause produziert. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Diese Folge wird gesponsert von BookBeat. BookBeat ist eine App für Hörbücher. Es ist aber nicht irgendeine App, sondern mit einem Schlag hast du Zugang zu mehr als 75.000 Hörbüchern für alle Altersklassen. Wir hören Hörbücher eigentlich immer auf unseren langen Fahrten zu Workshops oder Lesungen. In dieser speziellen Zeit hören wir Hörbücher oft zusammen als Familie. Ein Hörbuch, das ich euch natürlich ans Herz legen möchte und welches ihr auch auf BookBeat findet, ist Exit Racism, das Hörbuch. Rassismuskritisch denken lernen quasi direkt aufs Ohr. Bei BookBeat erhältst du eine richtige Hörbuch-Flatrate, da du so viele Hörbücher hören kannst, wie du willst, sowohl zum Streamen oder auch offline. Und dies ab 9,99 Euro pro Monat. Für totale Flexibilität kannst du dein Konto auch jederzeit wieder kündigen. Für alle To-Podcast-HörerInnen gibt es von BookBeat einen Gratis-Monat geschenkt. Nutzt dafür einfach den Geschenkcode To-Podcast. Und am besten legt ihr direkt los. Den Link findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Wie schön, dass du wieder da bist. Wie geht es dir und wie achtest du in diesen Zeiten auf dich? In den letzten Tagen habe ich ehrlich versucht, etwas zu entschleunigen, aber es will mir nicht so richtig gelingen. Macht nichts. Dafür habt ihr hier bereits die nächste Folge und wir hoffen sehr, dass sie euch wieder gefällt. In dieser Folge spreche ich mit der faszinierenden Pollyanna Baumgarten. Es ist ein Gespräch über Film und dem als Mensch gesehen werden, über keine weißen Männer und eine Autodidaktin, über lautes Lachen und unfassbar starke Frauen, über Brasilien und ein ganz bisschen wie Oprah. Ich wünsche euch wie immer ein richtig schönes Hörerlebnis, viel Inspiration und einfach eine gute Zeit beim Hören des Gesprächs. Mit ganz großer Freude im Herzen heiße ich die heutige Gästin willkommen. Und zwar die einzigartige, die wunderbare, die fantastische Pollyanna Baumgarten. Herzlich willkommen, Polly.
Mir wird richtig warm ums Herz, wirklich. So schön. Dankeschön, Danke, dass ich hier sein darf. Ich fühle mich total geehrt. Echt, du Pocker,
danke, dass du mich gedacht hast. Ja, ich freue mich. Also du bist auch schon ganz lange ganz oben auf der Liste und ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Juhu. Und ich habe ja auch die Vermutung, obwohl ich Corona ja natürlich mega, mega scheiße finde, aber ich glaube, ein Vorteil ist, dass wir beide Zeit haben, miteinander zu sprechen.
Definitiv. Ich glaube eh, dass gerade zur Zeit die Leute sehr viel Zeit damit verbringen, zu telefonieren, Nachrichten zu schreiben, zu FaceTime. Ich habe irgendwie FaceTime vorher nie wirklich benutzt, aber jetzt... Ja, gibt einem das total viel, ne?
Same here. Ich stell dich erstmal kurz vor für die ein oder zwei Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen.
Ach, du schmeichelst mir.
Und zwar, du bist Filmemacherin und Videojournalistin. Du lebst in Berlin. Du setzt dich vor allen Dingen mit den Realitäten und Erfahrungen von marginalisierten Communities und Menschen auseinander und bildest die filmisch ab. Du hast mit British Council gearbeitet, mit der Deutsche Welle TV, mit dem RBB und bist seit 2018 festangestellte Videojournalistin für das Online-Magazin Z.
Genau, Punktlandung.
Das hat noch einen Zusatz, ne? Z.
Nee, Z, also es gehört okay. zum Zeitverlag, Zeit Online, Z Plus und so weiter. Und wir sind so das junge Magazin, das eben auch antirassistische und queer-feministische Positionen hat und auch Inhalte abbildet. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, bei Z zu sein auch.
Ja, mega cool. Und du hast natürlich auch noch ganz viele freie Projekte, ne? Also Berliner Farben.
Genau, also einmal so meine, also die Projekte, die ich für mich mache, sowas wie Berliner Farben, wo wir uns ja auch kennengelernt haben.
Das kann man gleich zu.
Genau. Hey, hey. Genau, also so eigene dokumentarische Sachen, Kunstfilme auch, aber immer mit dem Fokus ja, marginalisierte Perspektiven. Und habe auch freie Sachen gemacht, bis letztes Jahr für Soundcloud oder für Vogue eine Kampagne gemacht, wo ich die Regie gemacht habe und die ja, filmische Umsetzung für ein Projekt, das hieß Representation Matters. Da haben wir schwarze Menschen aus der Medienwelt gefragt, warum Sichtbarkeit oder Repräsentation, ob das für sie relevant ist und warum. Genau. Aber da das alles zu viel Arbeit wurde, mache ich jetzt nur noch Z und ich bin auch sehr glücklich damit.
Ja, ich bin so gespannt, gleich noch ganz viel über deine Arbeit zu reden, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne kaum einen Menschen, der so krasse Bilder produziert, die mir so unters Herz gehen, die so wunderschön sind und die bei mir, nee, es ist wirklich real talk, danke real talk. Also es ist wirklich krass, also es ist wirklich sehr, sehr krass. Und ich finde, alle müssen dich sofort unbedingt kennenlernen. Aber ich frage trotzdem erstmal, wie geht's dir überhaupt? Wie geht's dir jetzt in dieser krassen Zeit, Pauline?
Hey, mir geht's echt gut. Also ich gehöre ja zu diesen Menschen, die gerade sehr privilegiert sind. Ich habe einen festen Vertrag, ich habe mein Einkommen, ich kann von zu Hause aus arbeiten. Finanziell trifft mich diese Krise nicht und dafür bin ich total dankbar. Und aber auch permanent im Zwiespalt, halt auch in diesem Schamgefühl so zwischen marginalisiert zu sein und privilegiert zu sein. Das ist ja etwas, was wir sowieso, etwas, womit wir uns die ganze Zeit beschäftigen müssen. Und jetzt in dieser Krise insbesondere, weil meine Mutter zum Beispiel, die Putzkraft ist, kann jetzt nicht arbeiten. Ja. Das ist eine Situation, wo ich dann für sie einstehen werde, ganz klar. Aber für meine Familie in Brasilien ist halt noch krasser, weil die leben in einer Favela, die haben teilweise tagelang kein Wasser, die müssen sich in überfüllte Busse zwängen, um zur Arbeit zu kommen. Also diese Schere wird mir gerade noch krasser bewusst als jemals zuvor. Das ist wirklich eine sehr intensive Zeit auch.
Ja.
Wie geht's dir denn
damit? Ich kann das total nachfühlen, was du sagst. Wir sind zwar freiberuflich und haben jetzt auch nicht so große Rücklagen und so. Und trotzdem bin ich insofern privilegiert, dass wir eine Wohnung haben, dass wir auch noch Aufträge haben, die reinkommen, dadurch, dass wir jetzt halt Online-Formate anbieten.
Ja.
Und dass ich einfach super viel Support auch bekomme von den ganzen vielen tollen Leuten und eben auch meine Mutter habe und so.
Ja.
Und also, dass wir schon wissen, also wir kommen jetzt nicht irgendwie ein Jahr durch, aber irgendwie ein paar Monate und so klappt es gut und wir haben uns und gleichzeitig habe ich halt meine Familie auch in Tansania und auch ganz viele Unsicherheiten und viele Ängste und meine Schwester in Tansania, die sich gerade irgendwie ein richtig krasses Business aufgebaut hat, so ein Beauty-Nagelstudio und die jetzt irgendwie... Genau, also wo das Kind irgendwie krank geworden ist und dann wurde sie jetzt total ausgeraubt und steht sie irgendwie vorm Nichts und dann noch diese Pandemie und das sind halt einfach nochmal so Next-Level-Sorgen und Worries und gleichzeitig meine Ohnmacht.
Genau, und das trifft es perfekt, dieses Ohnmachtsgefühl, das ist etwas, das einen total fesselt, also man kann sich daraus irgendwie gar nicht helfen. Schwierig.
Ja, und auch dieses Jammern, genau das Jammern, also oder Jammer, ich nenne das jetzt Jammern, aber ich habe natürlich auch Tage, wo ich irgendwie Ängste habe oder unsicher bin oder so und dann gleichzeitig kommt so eine Scham. Ne?
Total.
So, also mir geht's aber noch ganz schön gut im Vergleich zu XYZ. So.
Total, das ist eben die Frage, ne? Wie viel Raum dürfen unsere eigenen Sorgen bekommen, weil wir uns immer auch im Vergleich sehen zu unserer direkten Familie, also zu unserer Familie, die im direkten Vergleich zu uns, denen es viel schlechter geht. Und das ist dann immer so eine Frage, wie viel Raum dürfen wir einnehmen oder das ist halt so die Frage, ne? Also man schämt sich dann direkt dafür, aber gleichzeitig sollten Gefühle ja trotzdem auch Raum bekommen, weil man auch nur dadurch irgendwie auch stark für andere sein kann, wenn man sich damit auch mal mit den eigenen Gefühlen auseinandersetzt. Schwierig.
Ja, das ist eine totale Ambivalenz mit der man so lebt und die man irgendwie dann aber auch wahrscheinlich einfach aushalten muss, dass beide und alle Gefühle nebeneinander so existieren können und dürfen.
Genau.
Vielleicht.
Ja.
Aber ja. Du, Polly, du hast vorhin schon kurz angedeutet, wie wir uns kennengelernt haben. Magst du noch mal erzählen, wie das, das aus deiner Perspektive war?
Ja, weißt also ich bin 2016 nach Berlin gezogen, um meinen Master zu machen in African Studies. Und ich wollte hier in der Medienbranche Fuß fassen. Ich wusste aber noch nicht genau, wie. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich Videojournalistin werde. Aber ich habe gerne gefilmt und habe auch gerade zu der Zeit einen Film gemacht über Rassismus, also was Rassismus ist. Die Frage war ganz simpel, was Rassismus? Und ich habe mit rassifizierten Menschen darüber gesprochen, wie sie Rassismus erleben. Und in Berlin wollte ich dann eine Serie machen darüber, wie marginalisierte Menschen in dieser Stadt überleben, also ihre Überlebensstrategien abzubilden. Mhm. In Form von Veranstaltungen oder Musik oder verschiedenste Art und Weisen, einfach um das Thema zugänglich zu machen und dadurch eben auf die Themen zu kommen, die das Ganze impliziert: Rassismus, Sexismus, Transphobie, alles Mögliche. Und und dann habe ich in meinen Recherchen bin ich natürlich auf dich gestoßen und habe 2 Videos von dir gesehen, die waren so dermaßen auf den Punkt. Und ich war damals, das Leben ist ja sowieso ein Prozess und die Auseinandersetzung mit Rassismus. Und mir hat sehr, sehr viel Sprache und Worte und Termini und die ganze argumentative Zusammensetzung in diesem Bereich noch voll gefehlt. Und in deinen Videos, das war so ein Kracher. Also dann als ich das gesehen habe, ich weiß nicht mehr, sind die Interviews noch online eigentlich? Da hast du so präzise auf Fragen geantwortet. Und Rassismus als strukturelle, internalisierte Konstrukt einfach, dass wir alle leben und atmen, erklärt. Das hat mich so beeindruckt, dass ich dich sofort gestalkt habe und dir dann bei Facebook geschrieben habe, ob du Teil der Serie sein möchtest. Und dann haben wir eine wundervolle Folge gedreht.
Ja, haben wir, absolut. Also diese Folgen, von denen du sprichst, die sind noch online, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man sich die, also ich gucke mich selber nicht so gerne an im Nachhinein. So. Ja. So, oh mein Gott, wie sah ich aus oder so. Oder was
das geht jedem so, das geht jeder Person so.
Ja, das ist voll irgendwie, das ist schwierig. Aber ja, genau, und das war, du hast mich kontaktiert, das weiß ich noch, und wir haben auch sofort gesagt, ey, auf jeden Fall. Wir, weil Steven, also mein Mann, ja parallel gerade zu der Zeit diese Ausstellung hatte.
Genau.
Im Bethanien war das.
Ganz genau.
Und dann haben wir nämlich das genutzt und haben irgendwie beides auch zusammen porträtiert so ein bisschen, ne? Oder du dann?
Das war großartig, weil wir nämlich auch über die Abbildung von schwarzen Menschen und die Verhandlungen von schwarzen Menschen in Kunst gesprochen haben und den Kunstbegriff nach weißen Blick nochmal aufgebrochen haben und konfrontiert haben. Das war großartig, also sehr, sehr schön. Ja.
Toll, und es war echt auch eine total schöne Folge. Und ich finde auch überhaupt diese ganze Serie Berliner Farben, also einfach wunderbar. Ich finde jede einzelne Folge mega relevant, mega wichtig und habe dann auch immer schon entgegengefiebert so auf die nächste Folge und teile das auch immer noch sehr, sehr gerne überall.
Dankeschön. Ja, ich hatte irgendwann aber nicht mehr die Ressourcen, das weiterzumachen. Ich habe das ja selbst produziert und finanziert. Und dann, das war ja noch im Studium und so weiter. Also ich hatte da kein finanzielles Backup oder in irgendeiner Form Unterstützung. Und deswegen hatte ich dann irgendwann nicht mehr die Zeit, als ich dann auch Aufträge bekommen habe und dann angefangen habe, an meinem Berufsleben zu arbeiten, habe ich einfach nicht mehr die Kapazitäten gehabt. Aber wer weiß, vielleicht produziere ich irgendwann mal noch ein paar Folgen. Ist ja ein unendliches Projekt, würde ich sagen. Kann ja immer weiter ergänzt werden.
Genau. Ja, ja, und es gibt einfach so viele coole Menschen.
Auf jeden Fall. Also, es kann auch, ne, gar kein Endprodukt so richtig geben, weil es einfach sich alles immer weiterentwickelt und ja.
Voll. Ein bisschen so wie Bit2Podcast, glaube ich.
Ja, das ist auch schön.
Ja. Also mir liegt es so voll. Wie heißt das? Unter der Zunge? Nee, das gibt's
auf gar der Zunge.
Nicht. Aber keine Ahnung.
Ich bin auch ganz schlecht mit deutschen Sprichwörtern.
Ja, ich will das immer so raushauen und dann wird's so voll. genau, also ich möchte so gerne über deine Arbeit gleich reden, aber ich würde gerne einen Schritt zurück gehen. Mhm. Und zwar hast du ja auch selber schon gesagt, dass es einfach auch ein Prozess ist. Und wir wissen, dass es ein Prozess ist, sich zu politisieren, sich selbst zu finden, auch als schwarze Frau, als Teil einer marginalisierten Community, aber auch einfach als Individuum.
Ja.
Und ich bin neugierig zu erfahren, wie du in deiner Kindheit erlebt hast, wie in deiner Herkunftsfamilie über Rassismus gesprochen wurde oder über Sexismus. Mhm. War das ein Thema? Wurde das verbalisiert? Hast du das anders irgendwie? Ja, wie war dein Erlebnis? Wie hast du das?
Ja.
Ja, wie bist du groß geworden mit diesen Themen?
Also ich bin mit dem Thema überhaupt nicht groß geworden und irgendwie auch total. Also es war immer ganz nah und ich konnte es aber nie greifen. Also ich bin ja in Brasilien geboren und als ich 3 Jahre alt war, hat meine Mutter meinen Stiefvater kennengelernt. Deswegen habe ich auch den Namen Baumgarten. Und dann sind wir nach Deutschland. Und er ist halt aus einer sehr einfachen Arbeiterinnenfamilie, die auch sehr, sehr viel Rassismus reproduziert haben und auch gelebt haben. Also mein Stiefvater kam dann mit einer schwarzen Frau und einem schwarzen Kind, das nicht von ihm war, nach Deutschland. Und wir kennen die Stereotype, die vor allem weiße Menschen von Brasilianerinnen haben, die mit weißen Männern nach Deutschland kommen. Tatsächlich war es aber so, dass meine Mutter DJ in Brasilien war und sich ein ganz gutes Leben aufgebaut hatte mit meiner Großmutter, die mich auch großgezogen hatte, gelebt hat und hatte ihre eigene Wohnung und so. Ihr ging es sehr gut. Also sie ist wirklich aus Liebe nach Deutschland gegangen. Und trotzdem war sie aber und ich genauso immer mit Rassismus und rassistischen Vorstellungen, was eine südamerikanische schwarze Frau halt in Deutschland mit einem Mann möchte, konfrontiert. Das heißt, Rassismus war immer da und ich glaube, jede Person, die in einer weißen Familie groß geworden ist, die jetzt nicht sonderlich sensibel war, weiß, wie gewaltvoll das sein kann, wenn man halt Rassismus von den engsten Menschen um dich herum erlebt. Und gleichzeitig war es aber gar kein Thema. Also meine Mutter, also ich habe das immer als unfair empfunden, wie ich auch behandelt wurde und auch meine Mutter. Aber wir hatten dafür einfach keine Sprache. Also wir wussten nicht, was das bedeutet. Und wenn du keine Sprache dafür hast, denkst du, das sei legitimiert. Also dass diese Gefühle, die du hast, einfach nur überemotional oder übersensibel oder empfindlich sein, so wie das ja oft gelabelt wird. Aber man hat überhaupt kein Ventil. Und das Einzige, was wir halt hatten, war halt die Allianz zueinander. Und meine Mutter ist auch mit meinem Stiefvater nicht mehr zusammen. Die haben sich 2007 scheiden lassen. Und wir waren dann auch ganz lange alleine. Also haben uns so zu zweit in so einer Power-Frauen-WG quasi durchgeschlagen. Und erst als ich 2013 angefangen habe, meine Haare natürlich tragen zu wollen, Tupoka, dann habe ich mich mit Rassismus auseinandersetzen müssen, weil ich da gemerkt habe, dass mein ganzer Körper politisch ist, dass meine Haare politisch sind, dass alles, meine ganze Erscheinung, was ja für alle rassifizierten Menschen gilt, halt politisch ist. Und als ich dann in Brasilien war und meine Großmutter mich gesehen hat mit meinen geglätteten, relaxten Haaren und meinte zu mir, du siehst schrecklich aus. Und ich dachte mir, was, ich schrecklich aus? Ich habe richtig glatte Haare, Oma, was redest du denn? Und dann meinte sie nur so, du hast total vergessen, wer du bist und wo du herkommst. Und das hat mich richtig krass getroffen. Und dann bin ich nach Deutschland zurückgeflogen und dachte mir so, was hat die alte Oma da geredet? Aber es hat mich irgendwie nicht losgelassen. Und als ich dann angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, Hair Politics und so weiter, das hat dann so einen richtigen Knoten gelöst. Und dann war es bei mir vorbei. Dann habe ich halt quasi alles gesuchtet zu dem Thema, mich mit Hair Politics auseinandergesetzt, mich mit Rassismus, Sexismus, Queer-Theorien auseinandergesetzt. Auch gerade, weil wir als schwarze Frauen oft wir wachsen mit Bildern auf von Weiblichkeit und von Schönheit, denen wir einfach nicht entsprechen können. Auch was die Länge unserer Haare auch angeht oder wie unsere Haare wachsen, wie sie gelesen und behandelt werden. Fern von auch diesen strukturellen Barrieren, die wir erleben aufgrund unserer Haare. Damit habe ich mich dann auseinandergesetzt und das ist dann auf Eigeninitiative quasi passiert. Also in meiner Familie in Brasilien haben die Leute tatsächlich nicht die Kapazitäten und nicht die Zeit, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Und das sehe ich auch als Privileg, dass ich da die Zeit hatte und die Ressourcen, mich mit dem Thema auseinandersetzen zu können. Ne? Auch die emotionalen, emotionale Energie auch.
Ja. Also um da anzusetzen, es gibt ganz viele Punkte, an denen ich ansetzen könnte, aber gerade an dem, ich erlebe das oft in Workshops mit weißen Menschen, dass dann so ein Unverständnis darüber ist, dass wenn weiße Menschen anfangen zu verstehen, ne, und sich auseinandersetzen mit Rassismus und rassistischen Strukturen und dann oft so eine Empörung darüber ist, dass es auch schwarze Menschen gibt, die sich auch noch nicht politisiert haben oder auch nicht mit Rassismus auseinandergesetzt haben.
Das stimmt,
ne? Excuse me, du bist auch gerade erst 5 Minuten dabei. Und das allein, also dieses das zu verstehen, dass das ein totales Privileg ist, einen Zugang zu haben zu diesem Diskurs und zu diesen Gesprächen.
Genau.
Und also allein auch innerhalb von Deutschland gibt's natürlich, ich treffe immer wieder schwarze Menschen, die schon sehr lange hier leben und die älter sind als ich und so weiter, die sich nicht politisiert haben, nicht weil sie irgendwie nicht wollen oder wie auch immer, sondern weil sie einfach, weil auch der Zugang fehlt zu bestimmten Gesprächen.
Total, und auch die Energie, also wenn ich mit meiner Mutter dann ganz aufgewühlt über Rassismus sprechen wollte, dann hat sie gesagt, Polly, ich habe gerade 14 Stunden lang geputzt. Ich habe keine Zeit, jetzt darüber zu reden. So, ich will einfach jetzt mein Leben genießen. Und also schön, dass du das machst und ich bin dir dankbar und sie freut sich auch. Aber sie, also jetzt so, wenn ich sie dann irgendwie in ihrer Wortwahl irgendwie maßregeln möchte oder sowas, dann sagt sie so, bitte nicht, ich kann nicht. Ich kann nicht, ich will mich jetzt entspannen, ich will meinen Weißwein trinken und meine Ruhe haben. Oder ihren Kaipi.
Ja, natürlich, klar.
Ja. Ja, und es ist ja auch, es ist mega anstrengend und du brauchst einfach Zeit. Also Zeit als Ressource, sich dem widmen zu können und das an dich ranlassen zu können und irgendwie, ja, es ist ja eigentlich irgendwie auf eine Art auch ein Fulltime-Job, was sich einem da alles auch eröffnet.
Voll, deswegen sind Leute wie du halt unfassbar wichtig. Ich finde das so krass, dass du dich in einen Raum voller weißer Menschen setzt und dich diesen Fragen, den Blicken sowieso aussetzt und dann noch mit denen diskutierst, also das und das als Beruf so. Und dafür sind Menschen wie du einfach unfassbar wertvoll, weil das ist so im Alltag schon anstrengend. Also ich diskutiere auch mit vielen Menschen gar nicht mehr. Also wenn da eine bestimmte Offenheit ist und Leute vielleicht die falschen Wörter benutzen oder schon auf dem richtigen Weg sind, aber irgendwie, ne, das ist ja eh, ich werde wahrscheinlich auch noch vielleicht Sachen sagen, die nicht in Ordnung sind. Also man lernt ja halt immer dazu. Aber Leute, die komplett defensiv sind und sagen nein und quasi deren Weltbild in meiner Unterdrückung am Ende obliegt, mit denen spreche ich auch nicht. Das bringt auch nichts. Das ist auch nicht meine Aufgabe.
Ja.
Und es ist natürlich auch, also vielen Dank dafür und das nehme ich auch gerne an und gleichzeitig, aber ist es auch so, dass es auch Räume sind, wo ich auch dafür bezahlt werde, ne? Also auch bewusst da reingehe und ich merke, und das gibt mir ganz viel und ich mache diese Arbeit wahnsinnig gerne. Aber das, ich glaube, das habe ich im letzten Gespräch auch gesagt, ich weiß es gar nicht genau. Ich habe es jedenfalls mehrmals in letzter Zeit gesagt, dass ich merke, dass ich halt im Privaten also richtig ungeduldig werde.
Ich habe
diese, also mein Tank an Milde und an Verständnis und an Empathie ist dann leer.
Voll. Weißt du wie?
Also, dass ich quasi, ja, ich kann diese Gespräche im Privaten auch nicht mehr führen. Also, nur noch sehr bedingt zumindest, mit Menschen, die mir sehr wichtig sind.
Ich frage mich, Topoka, hast du auch manchmal das, also so Hemmungen davor, dich auch in dieses Thema, auch in Diskussionen quasi zu lehnen? Weil oft habe ich das Gefühl, ich reproduziere dann selbst oder beziehungsweise, dass Menschen um mich herum mich dann als Black Angry Woman sehen. Weißt du, was ich meine? Wenn ich dann lauter oder ungeduldig und aggressiv und also muss ich ja nicht mal werden. Allein wenn ich hitzig anfange zu diskutieren, dann werden wir ja schon in unserem Ton gemaßregelt. Und darauf habe ich halt keine Lust. Weißt du?
Ja.
Das nervt halt ungemein.
Absolut.
Absolut. Also ich habe das ganz, ganz, ganz sehr, gerade im Privaten und dass ich irgendwie ganz sehr mich davon lösen möchte, von diesem Gefühl, dass ich immer alles ganz diplomatisch sagen muss. Obwohl ich eigentlich denke, ich habe eigentlich voll das Recht, gerade voll wütend zu werden, weil das gerade mega anstrengend ist.
Ja.
Und weil das, also immer so, es wird halt so eine krasse Unmenschlichkeit erwartet, finde ich. Also, oder übermenschlich. Man soll irgendwie Verletzungen einstecken und dann aber dafür noch ganz ruhig erklären, warum das jetzt verletzend war.
Ja.
Und dann noch die Geduld aufbringen, dass die andere Person vielleicht jetzt gerade voll emotional ist und irgendwie die beruhigen. Also es ist echt total krass und ich kann es voll nachvollziehen.
Ich finde, es geht auch über Diskussionen, über Rassismus hinaus. Auch wenn ich zum Beispiel über andere Themen diskutiere und da auch inhaltlich gute Argumente vorbringe, dass die Leute mich dann in meinem Ton maßregeln wollen. Wo ich mir denke, nur weil du nicht auf den Inhalt meiner Aussagen eingehen kannst, musst du nicht auf meinen Ton oder auf meine Hitzigkeit oder meine, was auch immer, wie Leute das gerne betiteln, Emotionalität in Anführungszeichen.
Ja.
Das ist halt super anstrengend. Also gerade als schwarze Frau generell leidenschaftlich über irgendetwas zu diskutieren, sehr, sehr schwierig.
Ja, und das Krasse ist ja, dass wenn ein weißer Mann irgendwie in der Stimme so ein bisschen energetischer wird oder so, dann wird es oft gelesen, also der ist so halt, der ist ein Go-Getter.
Macher.
Der ist vielleicht aggressiv, aber der ist ein Macher. Mhm. Der ist vielleicht auch ein bisschen aggressiv, aber das hat auch was Cooles.
Weißt du? Ja,
und bei Frauen werden total generell total super gemaßregelt, gesilenced.
Das ist wirklich ein Scheiß, ja. Nun gut,
aber der große Mann war
voll schön, dass du diesen Raum geschaffen hast, Gespräche unter Schwestern.
Und das Witzige war, oder es ist nicht so witzig, aber inzwischen kann ich drüber lachen, dass sofort in der ersten Folge halt Feedback kam, warum ich nicht mit weißen Männern rede. Ne?
Und warum sollen wir mit denen reden, Mann? Die reden von morgens bis abends überall, ich kann sie nicht mehr hören. Was haben die auch Entspanntes zu sagen? Nicht?
Ja. Es ist echt so krass.
Ja.
Ich will unbedingt über deine Arbeit reden und die ja auch irgendwie deine Leidenschaft ist und dein, also so viel mehr wahrscheinlich als deine Arbeit. So.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich habe ja schon eingangs gesagt, dass ich das, also dass ich noch niemanden getroffen habe, der so ein krasses Auge hat. Also ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, weil ich auch nicht so im Fachjargon bin, aber die, also, weißt du, ich sehe irgendwie, ich sehe da was und du schaust irgendwie durch die Kamera und dann entsteht ein Bild, das ist einfach so tiefgehend und das ist so krass und du kannst gerade marginalisierte Menschen in so einer Schönheit auch darstellen und so einer Kraft.
Danke.
Das haut mich total um und ich fände es total spannend, einfach zu hören von deinem Weg, weil ich weiß, dass du auch eine krasse Autodidaktin bist, dass du dir ganz viel selbst beigebracht hast. Erzähl mir davon, Polly.
Ich habe dir echt alles beigebracht. Und zwar, weißt du warum? Ich war wütend, wie so oft. Ich habe beim WDR gearbeitet und wollte eben anfangen mit Filmen und Video und so weiter. Und bei diesem WDR waren halt viele weiße Jungs, so Studenten, der irgendwas, Ingenieur, die haben irgendwas mit Film studiert, wie dem auch sei. Und die habe ich dann nach Tipps gefragt, weil ich habe nicht Film studiert, ich habe Romanistik studiert und eben African Studies. Und dann meinte ich so, hey, könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben, bla bla. Und die so, das ist schon sehr schwierig, ne? Also wir studieren das nicht umsonst und so. Mach lieber mal mit deinem Handy ein paar Aufnahmen. Boah, und Topoka, da war ich so wütend. Dann bin ich zu meiner Mutter gegangen, habe ihr das erzählt. Die ist auch mit mir wütend geworden. Und dann meinte die, Polly, bring dir das einfach selber bei. Es wird irgendwo im Internet stehen. Und dann habe ich das gegoogelt und Topoka, es steht alles im Internet. Alles! Sogar mehr, als ich mir vorstellen konnte. Ich will nicht sagen, dass es sich nicht lohnt, auf Filmhochschulen zu gehen. Definitiv nicht. Es gibt bestimmt krasse Lücken, die ich habe. Aber es geht auch ohne, also man muss es nicht. Und das ist eine sehr weiß-männlich dominierte Welt. Und Filme, wie sie aussehen, sehen nicht umsonst so aus, wie sie aussehen. Weißt du, was ich meine? Dieser weiße männliche Blick ist halt überall. Und danke, dass du das so schön beschrieben hast, meine Arbeit. Das bedeutet mir total viel. Und ich denke, weil mir das auch viele Leute sagen, das hat einfach was damit zu tun, dass ich eine schwarze Frau bin und einfach eine Perspektive, die Perspektive und das Auge einer schwarzen Frau mitbringe und nicht eines weißen Mannes. Und gerade wenn es um die Abbildung von marginalisierten Menschen geht, es gibt Hierarchien zwischen Menschen, Machthierarchien. Und wenn ich ein weißer Mann bin und mich mit einer marginalisierten Person unterhalte und die abbilde und das nicht reflektiert habe und unsensibel bin, dann wirst du in den Aufnahmen sehen, dass die Person auf die herabschaut. Das wirst du einfach sehen. Ja. Weil viele sich nicht auf Augenhöhe begehen, den Leuten nicht zuhören, sondern eigentlich nur ihre Story erzählen wollen. Das gilt für Journalismus so gut wie auch für Film oder alles Mögliche. Und ich würde nicht sagen, dass ich etwas kann, was andere nicht können, aber ich würde sagen, dass meine Lebensrealität sich auch in meiner Arbeit zeigt und meine Perspektive auch. Und das gilt auch für alle anderen also FilmemacherInnen, die selbst aus einer marginalisierten Perspektive sprechen. Also dieser Blick ist einfach unglaublich wichtig, weil dahinter steckt mehr als nur etwas, das man technisch irgendwie lernen kann, sondern dahinter steckt eine ganz eigene Ästhetik, eine eigene Mentalität und auch eine eigene Herangehensweise an Film und an, wie ich Menschen sehe und wie ich auf Körper schaue und wie ich diese abbilde.
Also ein Wort, das mir gerade auch in den Sinn kommt, ist das Wort Menschlichkeit. Also ich finde, bei den Filmen von dir, die ich kenne, sind wir endlich Menschen. So. Und es gibt so viele Filme, also auch gerade, die so Rassismus thematisieren.
Ja.
wollen, die dann von Männern gemacht sind, meistens weißen Männern, die, kennst du das, die halt quasi eine Art, die immer so was Voyeuristisches schaffen.
Absolut. Also,
so, wo schwarze Körper oder Körper von schwarzen Frauen, von generell marginalisierten Gruppen,
ja.
Immer nur als Projektion der eigenen komischen rassistischen Fantasie existieren.
Ganz genau.
Und wo dann quasi der Film an sich, also das Publikum, das da mitgedacht ist, ist natürlich auch weiß.
Ja.
Und die gehen dann da rein und sagen, oh, ist das schlimm? Aber gleichzeitig ist es irgendwie auch so eine Geilheit da drin.
Also
so was Voyeuristisches, so ganz schlimme Sachen zeigen
oder ganz
was Sexuelles oder was Exposedes.
Ja.
Und dann gehen die Leute raus und sagen, oh, ist schlimm, aber hätte nie was mit mir zu tun.
Ja.
Und gleichzeitig, also so wie so ein bisschen peinlich wie peinlich YouPorn gucken oder
ja,
so.
Ja, genau.
Also weißt du, das ist jetzt ein krasser Vergleich, aber es ist ein bisschen, kommt mir das manchmal so vor. Und alle marginalisierten Gruppen, die das geschaut haben, gehen raus und sind wieder mega retraumatisiert.
Total. Es gab auch eine Situation, du hattest ja auch Tayo in deinem Podcast, ne? Tayo Abu.
Ja.
Und ich habe für Z eine Kurzdokumentation gemacht über die Rassismuserfahrungen von Sintesa und Romnia in Deutschland.
Ja,
die
gegen
sich gesehen. Und Tayo hat mir erzählt, dass sie mal eine Doku mit einer Person gemacht hat, mit einem Kameramann, einem weißen Mann, der wirklich, wenn sie nicht immer wieder interveniert hätte, super viel rassistische Bilder reproduziert hätte über Sintesa und Romnia. Und wenn wir uns die Berichterstattung, die mediale Berichterstattung zum Beispiel in Dokumentation oder Kurzfilm über Sinti und Roma in Europa anschauen, dann sind das immer rassistische Blicke. Sie reproduzieren Rassismus, sie manifestieren auch rassistische Bilder und Stereotype. Und das hat einfach etwas damit zu tun, dass, dass man aus einer bestimmten Perspektive eben voyeuristisch auf diese Leute schaut und den eigenen Blick nicht hinterfragt. Das darf man echt nicht unterschätzen.
Und also es ist vielleicht eine blöde Frage, aber was machst du konkret, was nicht dazu führt, dass es so voyeuristisch ist? Natürlich die eigene Haltung,
ja,
ist klar. Aber was machst du mit der Kamera oder was machst du? Ich weiß noch, dass als du uns gefilmt hast, es war total, was ich gemerkt habe, war, es war ganz anders. Normalerweise, wenn ich gefilmt werde von einer weißen Filmcrew, dann kommt ein Riesenset, dann kommt irgendwie
und ich
und das und die fette Kamera und dann, also es ist alles oft sehr einschüchternd.
Toll, das ist auch
und,
so, so sehr wichtig. Ja.
Und bei dir, das war so nebenbei. Also ich habe mit dir geredet, mit dir kommuniziert, dich angeschaut, wir haben irgendwie, und das andere lief so nebenbei und ich dachte zwischendrin so, hä, was macht man denn da eigentlich? Also so, wo ist denn die, also das ist so eine kleine Kamera und so. Und dann kamen einfach diese schönen Bilder. Das ist jetzt so aus meiner Perspektive, aber was ist das, was du da machst, was diese schönen Bilder produziert?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich versuche, also erstmal recherchiere ich immer ganz viel. Also zum Beispiel, ich nehme wieder das Beispiel mit den Sintesa und Romnia. Ich habe einfach ganz viel recherchiert, was es gibt und was es nicht geben sollte. Ich habe mich mit den Perspektiven, den Texten und den Videos von Betroffenen selbst auseinandergesetzt. Ich habe mir die angeschaut, was ist problematisch, welche Sprache dürfen wir nicht reproduzieren, welche Bilder haben sich halt so quasi so angehaftet und sind problematisch. Und die habe ich mir angeschaut und dann genau das eben nicht getan. Also es geht eher darum, etwas nicht zu tun, als etwas Bestimmtes zu tun. Weißt du, was ich meine? Und das ist etwas, das steht alles im Internet. Und man kann es auch ganz easy googeln. Aber viele Leute machen das eben nicht.
Ja.
Aber zu dem anderen Punkt, ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also ich versuche halt immer ein Vibe zu schaffen irgendwie, dass es einen Fluss hat, dass es, wenn du das siehst, auch mit der Musik spielt für mich auch eine sehr große Rolle, dass das auch eine gesonderte Ebene ist im Video. Also ich sehe das nicht getrennt voneinander, sondern das ergänzt sich, es ist miteinander verwoben. Und ich mag es auch, da ich ein sehr extrovertierter Mensch auch bin, mich zu unterhalten beim Film, damit die Person kein Unbehagen empfindet. Und nur so kann man auch gerade in Interviews auf eine tiefere Ebene gehen und sich besser unterhalten. Und auch also ich sehe das auch als persönliche Bereicherung, mich mit einem Menschen tiefgehender zu unterhalten und nicht nur meine Story quasi zu machen, sondern auch vielleicht eine Begegnung mitzunehmen, die länger hält fürs Leben. Ne? Also schau mal, hätte ich ganz stumpf meine Fragen gestellt und wäre wieder abgezischt, Dann hätten wir beide nicht, würden wir jetzt beide nicht hier sitzen und würden uns auf Veranstaltungen oder auf Demos zuwinken, umarmen und so weiter. Das ist doch schön. Genau. Weißt du? Von daher, ja, ich nehme das so mit als Lebenserfahrung auch jeden Dreh, den ich mache. Also für mich ist das nicht nur ein Dreh, sondern auch ein Treffen und eine persönliche Begegnung auch.
Ja, man fühlt sich unglaublich gesehen. Also ja, und ich habe ja gerade überlegt, wir haben ja nicht nur Berliner Farben, sondern ich weiß, dass bei der Black Lives Matter Demo warst du auch auf jeden Fall, da hast du, glaube ich, auch was gemacht. Ich weiß nicht, ob das für die ISD war.
Oder? Nee, das war auf der Z schon. Da habe ich diese Z-Doku gemacht über Black Lives Matter Germany mit meiner Kollegin Elif Kitschuk, genau. Da habe ich auch der Demo
das. Und dann auch hier dieses Blacktastic, das Spiel.
Mit Judy. Genau, das war auch witzig. Stimmt, das war voll der
Tag. Ja, da hatten wir mit den Kids, es war ein toller Tag. Da haben wir einfach auch mit den Kids im Wald abgehangen. Und
genau, das war richtig schön.
Und auch die Kinder, für die war das auch super empowernd. Auch mein Kind hat im Nachhinein noch lange, lange, lange und viel davon geredet und war sicher erst jetzt berühmt.
War schön. Ja, das waren echt, schöne Erfahrungen. So, also ich nehme wenn ich an diese Tage denke, denke ich fast gar nicht an, dass ich gedreht habe, sondern an das Treffen halt einfach. Es war richtig schön.
Du hast auch, also das habe ich schon im Vorgespräch gesagt, du hast ja einen Film gedreht über deine Familie in Brasilien, über die Frauen in deiner Familie in Brasilien.
Ja, die sind
Preta.
Mhm.
Und ich habe den 2 oder 3 Mal gesehen und jedes Mal von Anfang bis Ende geweint.
Ich auch.
Also ganz unterschiedlich. Ne? Aus ganz viele Gefühle.
Ja.
Das ist ein wahnsinnig persönlicher, toller Film. Hast du Lust, von dem Prozess zu erzählen? Ich weiß, du hast ihn ja auch mehrmals gescreent.
Ja, genau.
Wie kamst du da drauf?
Wie war die Arbeit?
Das war 2018, da war ich in Brasilien und meiner Oma ging es nicht so gut. Der geht es wieder besser, aber damals ging es ihr nicht so gut. Und ich hatte mit meiner Mutter ein langes Gespräch darüber, wie meine Oma uns quasi gerettet hat. So, weil meine Mutter war damals, als sie mit mir schwanger war, von meinem leiblichen Vater, der ein riesiges Arschloch war, sie betrogen hatte und so weiter. Und meine Oma konnte sich das nicht weiter mit ansehen und meinte so, du kommst jetzt mit. Meine Mutter war damals ja 19. Meinte, du kommst jetzt mit zu uns, wir ziehen dieses Kind groß. Und weil in Brasilien ist das noch, also es kommt sehr häufig vor, dass Kinder, also dass man so im Multigeneration, Mehrfachgeneration Haushalt lebt. Das ist völlig normal. Und meine Mutter hat noch 13 Geschwister und viele haben dann noch bei meiner Großmutter gewohnt in dem Haus. Und dann meinte meine Oma, du kommst mit und wir ziehen dieses Kind groß, du musst keine Träne vergeuden wegen diesem Arschloch. Das Baby hat alles, was es braucht. Und dann sind wir da hingezogen. Und dann habe ich eben auf mein Leben geschaut, wo ich jetzt bin. Und habe halt daran gedacht, wie krass das ist, dass meine Großmutter mich und meine Mutter quasi gerettet hat aus dieser Situation.
Yeah.
Weil wer weiß, wo wir heute wären. Ne? Also meine Mutter wäre immer noch mit ihm zusammen, hätte vielleicht noch mehr Kinder bekommen. Ich hätte vielleicht schon Kinder. Wir würden immer noch in einer Favela leben, in einem Haushalt, der in dem nicht so viel Liebe ist und so weiter und so weiter. Ich will mir das gar nicht ausmalen. Und und dann habe ich mich eben damit auseinandergesetzt, wie krass einfach die Rolle der Frauen in meinem Leben ist. Also die meiner Mutter sowieso, die immer für mich gekämpft hat und immer für mich kämpfen wird. Und was mega krass ist, weil diese Frau auch als sie nach Deutschland gekommen ist, so viel Rassismus ausgesetzt war, dafür gekämpft hat, dass ich auf ein Gymnasium kommen darf, weil mir abgesprochen wurde, dass ich das schaffen kann und solche Sachen. Boah, ich werde voll emotional. Warte kurz.
Das ist voll okay. Ich verstehe es voll. Wow.
Und dann wollte ich eben mit meiner Großmutter und mit ihren anderen vielen Töchtern, ich habe ja unglaublich krasse Tanten auch, die super heftige Sachen durchgestanden haben, aber alle super strahlen wie Sonnenscheine, super stark sind, was natürlich auch eine Überlebensstrategie ist. Ne? Also gerade in Brasilien sprechen die Leute immer davon, wie hedonistisch und aufgeweckt und fröhlich die BrasilianerInnen sind, aber das sind oft sehr tief traurige Menschen, die hinter ihren lachenden Augen sehr, sehr viel Schmerz verbergen. Und ich wollte einfach mit den Frauen darüber sprechen. Und ich habe auch ausschließlich mit Frauen gesprochen. Und das war halt mega krass, weil wir in unserer Familie noch nie darüber gesprochen haben, über Rassismus. Also tatsächlich haben wir sehr viele, es gibt keine weißen Menschen in unserer Familie, aber es gibt sehr viele Light-Skin-Leute, wie mich zum Beispiel. Ich habe eine Cousine, die hat riesigen blonden Afro, wir haben indigene Einflüsse, wir haben Leute, die also direkte Nachfahren aus der Sklaverei, und unsere Light-Skin-ness ist quasi das direkte Produkt aus Sklaverei und Vergewaltigung, und das ist nochmal ein ganz anderes Trauma so, weil da eben keine Einvernehmlichkeit mit weißen Menschen stattgefunden hat, sondern es war immer Gewalt, und darüber haben wir nie gesprochen. Und das war das erste Mal und es war extrem emotional, sehr aufwühlend. Wir haben lange geredet, diskutiert. Das waren aber zu persönliche Aufnahmen, dann die habe ich nicht mit reingenommen. Also das war mir zu, das war mir zu viel Exposure irgendwie. Und das waren Situationen, an denen, also ich wollte das einfach nicht für die Öffentlichkeit haben, aber die Interviews, die in dem Film sind, genau, das war, also der Film musste einfach für mich würdevoll sein, er sollte nah dran und emotional sein, aber für mich war wichtig, dass niemand irgendwie sich in einem zu sensiblen oder verletzlichen Moment zeigt. Und genau, also es hat uns alle sehr, sehr nah zusammengebracht und war eine sehr heilsame Erfahrung. Gleichwohl ich mich auch oft in einem Schuldgefühl irgendwie auch gewogen habe, weil ich dann wieder zurück nach Deutschland gehe, diesen Film quasi mir auf die Fahne schreibe, den screenen kann, Leute mich mit dem Film in Verbindung bringen und ich darf dadurch halt profitiere. Und das ist eine schwierige Entscheidung gewesen, quasi das Leid meiner Geschichte und der Geschichte meiner Familie, die halt immer noch diesen Struggle leben, dafür zu nutzen, etwas zu machen, wovon ich am Ende am meisten profitiere. Aber das habe ich auch in Gesprächen mit ihnen immer wieder erwähnt. Aber sie meinten so, Polly, wenn du uns nicht zuhörst, wer soll uns dann zuhören, weißt du? Oh Mann, warum werde ich so emotional, du Bocker? Du bist wie Oprah.
Oh Mann, Polly.
Ja, das war richtig schön. Also dann meinten die, du musst das machen, sonst hört uns doch niemand zu, und geh einfach und zeig diesen Film. Oh Mann. Gut, dass man kein Video sieht.
Der Film ist ja auch auf YouTube, meine ich jetzt.
Genau.
Oder?
Ja.
Der zeigt, also die Frauen, die dort porträtiert sind aus deiner Familie, die zeigen so viel Kraft. Und Kraft meine ich jetzt nicht nur im Sinne von, well, yeah, buff, sondern so eine krasse Verbindung von Verletzlichkeit und Verletzung und Stärke und Schönheit und also alles. Und das, ich finde es wunderbar, dass es, dass du ihnen eine Stimme dadurch gegeben hast, ein Stimmrohr. Also eine Stimme haben sie ja, aber eine weißt du? Also das finde ich total schön.
Dankeschön. Das sind Kämpferinnen. Das sind richtig krasse Kämpferinnen. Auf jeden Fall. Also das sind die inspirierendsten Frauen, denen ich jemals begegnet bin. Und es gab natürlich auch welche in der Familie, die hätte ich auch gerne mit reingenommen, aber die haben in sehr schwierigen Lebensverhältnissen auch noch gelebt. Das hätte zu viel reproduziert über Brasilien und über schwarze Frauen in Brasilien. Und das wollte ich nicht. Deswegen habe ich die genommen, bei denen sich das auch also die sich auch selbst damit wohlgefühlt haben und die das wollten.
Klar. Also ich bin an einer Stelle so ein bisschen nicht hängen geblieben, aber habe mich erinnert an so einen Spruch, den ein guter Freund von mir aus den USA, ein schwarzer Gospelsänger, immer gesagt hat, Tupac, if we're not laughing, we're crying. Oder andersrum. Und ich glaube, dass gerade auch weiße Projektionen und White Gaze, das ist ja ganz oft dieses Ding, boah, die sind alle so glücklich.
Die lachen, obwohl die so arm sind.
Genau. Und die sind mit so wenig zufrieden. Und so, ne? Und das aber, also Lachen und Freude zeigen einfach ist auch ein wahnsinnig krasses Widerstands-, also ein Überlebens-, Widerstand.
Absolut.
Strategie ist.
Absolut.
Und er meinte irgendwann dann zu mir, was wollen denn Menschen, dass wir den ganzen Tag weinen? Also auch wir wollen ja auch irgendwie glücklich sein. Und
wir wollen auch
so. Ja, das ist wirklich so. Ich weiß noch, ich habe ja auch ein sehr lautes Lachen. Und ich weiß noch, als ich in der zweiten oder dritten Klasse war im Religionsunterricht, da habe ich ganz laut gelacht. Und dann meinte diese Religionslehrerin zu mir, Poliana, kannst du bitte dein dreckiges Lachen, hat sie gesagt. Kannst du bitte dein dreckiges Lachen einstellen oder irgendwie sowas? Ich war ja 8 oder so. Dann habe ich das zu Hause meiner Mama erzählt. Die meinte so, was hat die gesagt? Du lachst ab jetzt noch lauter. Ich will, versprich mir, dass du noch lauter lachst. Und das habe ich mir gemerkt. Seitdem, also kann mir halt niemand was. Ne? Ich kann so laut lachen, wie ich will.
Natürlich. Raum einnehmen. Weil das hat ja auch mit Raum einnehmen, Platz einnehmen, hörbar sein, sichtbar sein zu tun. Und was Rassismus und Sexismus in der Verschränkung ja auch ganz viel will, ist, dass wir uns kleiner machen und still sind und nett lächeln, aber bloß nicht zu laut lachen. Das ist dann wieder bedrohlich.
Ja.
Also ich liebe dein Lachen, ich könnte es den ganzen Tag hören.
Ja, das war ein Prozess. Lautes Lachen, große Haare, viel Raum einnehmen mit Haaren und Lachen, das ist auf jeden Fall ein Prozess, gerade für schwarze Frauen, denke ich.
Total, total. Und ich kenne auch viele Frauen, also ich finde es deine Mama, also die Reaktion deiner Mama einfach mega cool. Mir haben auch viele Frauen schon berichtet, dass sie einfach auch als Strategie mitbekommen haben, also natürlich auch in dem Wunsch, dass die Kinder weniger anecken, weniger Rassismuserfahrungen machen, aber dass sie sich quasi still machen, dass sie leise sind, dass sie so. Und das war auch als Kind meine Strategie. Ich habe versucht, irgendwie mich nicht zu bewegen
und ganz still zu sein.
Und zwar so dissoziieren und dann geht's vielleicht vorbei.
Krass, Mann.
Aber deswegen... Ja, finde ich das total befreiend und finde es total toll,
laut zu sein
und zu lachen und so.
Das ist so Leben. Das Credo meiner Mutter, die ist sehr, sehr laut, die nimmt die Raum, wenn die in eine Bäckerei kommt oder so und unverbannt wird, die spricht es sofort an, die hält nicht hinterm Zaum oder so. Also da hatte ich wirklich eine sehr, sehr empowernde Frau auch an meiner Seite. Also das ist einfach so in meiner Familie, wir sind sehr laut und sehr auch konfrontativ mit Dingen. Aber was so Rassismus-Erfahrung angeht, da bin ich ein bisschen anders als meine Mutter. Also ich weiß nicht, da bin ich oft sehr, also mittlerweile ist es anders, aber früher war ich sehr oft erstarrt einfach davor und hatte keine Sprache dafür. Und
klar.
Das war ein krasses Ohnmachtsgefühl, aber das kennen sehr viele Menschen, die diese Erfahrung machen. Ne?
Ich denke, es ist auch ein generationales Thema. Also weißt du, also ich höre das oft, dass einfach die zweite Generation, also die Generation, die hergekommen ist, hatte einfach auch nochmal krasse andere Struggles.
Voll.
So von Brasilien oder Tansania oder wie auch immer, nach Deutschland zu kommen und hier Fuß zu fassen und einfach richtig krasse Sachen zu erleben.
Ja.
Und in der zweiten Generation, wir haben jetzt das Privileg, von dem wir anfangs sprachen, wo wir irgendwie sagen können, wir haben Zeit und Raum und Möglichkeiten.
Total.
Ja.
Total.
Genau, Sprache zu finden und uns darum zu kümmern.
Genau.
Und
nicht um
weiß ich nicht, wo wir heute Nacht schlafen müssen oder so.
Voll.
Ob wir einen Aufenthaltsstatus haben oder so.
Ja, definitiv. Also ohne existenzielle Sorgen kann man sich damit definitiv entspannter befassen.
Und sag mal, ich glaube, am Ende von dem Film Preta erzählt, sagst du oder deutest du an, dass du vielleicht mit dem Gedanken spielst, auch mal einen Film über deine Mama zu machen oder mit deiner Mama? Ist es noch ein Thema oder?
Ich weiß nicht. Also sie würde es bestimmt super gerne haben, weil sie auch gerne so quasi, sie sieht sich auch gerne auf Bildschirm und so weiter. Sie hätte das bestimmt sehr gerne.
Beste Voraussetzung.
Ich weiß es noch nicht. Also konkret ist es noch nicht geplant. Und ich finde aber ihre Perspektive super spannend, weil da sehr, sehr viele Dinge einhergehen. Sexismus, Klassismus ganz krass und natürlich Rassismus. Und das wäre sehr, sehr spannend, aber es ist noch nichts Konkretes geplant. Vielleicht in der Zukunft, mal schauen.
Schön, ich bin gespannt. Und sag mal, an welchen Projekten arbeitest du momentan? Also ich weiß, dass du hast bestimmt andere Sachen auch seitdem gemacht, aber eins, was mich bei Z total, ich weiß gar nicht, was es hat, aber es hat mich auf jeden Fall emotional mitgenommen in ganz viele verschiedene Richtungen, war dieser Bericht über Zoophilie.
Das war krass. Ja.
Ne? Oder das war doch auch krass.
Ja, also, das war krass. Da habe ich voll viel dazugelernt. Also es ist verwerflich, definitiv ganz schlimm. Es ist auch Missbrauch an Tieren. Aber ich habe mich eben damit auseinandergesetzt, weil ich gerade im Bereich Sexualität und Missbrauch tabuisierte Bereiche auch ergründen wollte.
Yeah.
Und das fand ich sehr, sehr spannend. Da habe ich mit einem Typen gesprochen, der Sex mit seiner Hündin hat. Und das aber natürlich mit ExpertInnen-Interviews auch manifestiert, wie schrecklich das ist. Aber einfach mal zu ergründen, wie historisch die Beziehung zwischen Mensch und Tier einfach aufgearbeitet wurde, auch in Filmen, in Disney-Filmen, in Hollywood-Filmen, ob es Die Schöne und das Biest ist oder Shape of Water oder sonst oder verschiedenst. Also wir sind wirklich umgeben davon. Und dieses Spektrum zwischen Grenzüberschreitung und wirklich bis hin zu dieser Massentierhaltung, die ja auch eine Form von, also quasi so Grenzüberschreitung ist, selbstverständlich, das zu ergründen, das war sehr spannend, ja. Hab sehr viele reaktionäre E-Mails bekommen von TierschützerInnen, die sich den Beitrag nicht mehr angeguckt haben und dabei direkt losgestampft sind, aber naja, das war trotzdem sehr, sehr interessanter Beitrag. Und witzig, dass du drüber sprichst, weil heute ist nämlich der erste Teil einer Doku rausgekommen, an der ich jetzt 4 Monate gearbeitet habe, über ritualisierte Gewalt und ritualisierten Gewalt an Kindern und den Folgen. Also das sind Menschen, die eine dissoziative Identitätsstruktur haben. Früher hat man das multiple Persönlichkeit genannt. Das Interessante an dem Thema ist, viele Leute sprechen dann irgendwie von Verschwörungstheorien, die Elite oder Satanismus oder sowas. Das führt alles am Wesentlichen vorbei. Im Wesentlichen geht es da um organisierte Beschaffung von Missbrauchsmaterial, also womit das, was ja ein Milliardengeschäft ist. Und dass diese Form von organisierter Gewalt vor allem in rechten Gruppierungen zu finden ist. Also da ist auch NSU drin verwickelt gewesen in solchen Geschäften und so weiter. Und das ist etwas, das Gesellschaft auch noch vollständig verkennt, also da hinzublicken. Weil gerade Rechte sind es ja, die schreien, oh, unsere Kinder, passt auf unsere Kinder auf, ist unser bestes Gut und die schrecklichen Geflüchteten und so. Tatsächlich ist in rechtsradikalen Gruppen, findet man vornehmlich organisierten Kindesmissbrauch. Und das dem Thema Aufmerksamkeit zu geben, das lag mir am Herzen.
Wow, ja, also genau, du hast mir davon erzählt, wir haben darüber gesprochen, dass du daran arbeitest. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Ich muss einen Moment suchen, wo ich das auch kann,
glaube ich. Ja, guck bitte, wenn du die Energie dafür hast, weil das Thema ist unendlich schwer. Also ich habe noch nie an einem so belastenden Thema gearbeitet.
Ja, ich will es auf jeden Fall sehen. Aber da ist ja gleich die nächste Frage, liegt für mich quasi auf der Hand, wie schützt du dich also du begibst dich ja viel in so Thematiken, die einfach super auch belastend sind und so grenzwertig und harte Themen einfach.
Ja.
Und wie schützt du dich? Wie passt du auf dich auf? Passt du auf dich auf?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich müsste eigentlich mehr machen. Ich müsste mehr ab 17.30 Uhr das Handy und Laptop zumachen oder Yoga machen oder spazieren oder sowas, das mache ich bisher einfach nicht. Ich fühle mich stark genug, das zu machen. Also ich habe da irgendwie so eine, für mich ist mein Beruf eher Berufung, weißt du, was ich meine? Also klar, ich verdiene damit Geld und ich habe wirklich die große Freude, bei Z diese Themen vorschlagen zu können. Und meine Chefin Marieke Reimann und mein Chef Marc Heiwinkel, die geben mir wirklich sehr, sehr viel Vertrauen und Raum, dass ich diese Sachen umsetzen kann. Und dafür bin ich so dankbar. Und immer wenn ich irgendwie mit einer Form von Privileg konfrontiert werde, dann habe ich sofort das Bedürfnis, das für was Vernünftiges, in Anführungszeichen, oder für was Wichtiges so zu nutzen. Und versuche dann einfach was zu machen, was kaum Sichtbarkeit hat, aber trotzdem eine sehr große Relevanz. Ja, und schützen, ich weiß nicht, ich höre viel Musik, ich gucke viel Trash-TV, Tupoka, sag mir ganz ehrlich. Und das hilft mir.
Das weiß ich laut Instagram.
Stimmt, meine Reviews.
Die witzigsten Posts von Polly.
Genau, so, das mache ich. Aber bisher läuft das doch ganz gut. Schauen wir mal, ob es so bleibt.
Ja, ich wünsche es dir, ich hoffe es auf jeden Fall.
Wie schützt du dich denn? Und was machst du denn eigentlich so, um dich auszugleichen?
Ja, ich bin ehrlich, ich predige das gerne und sage das allen und mache selber leider auch zu wenig, denke ich. Aber ich versuche es immer mehr zu machen. Also und das sind nicht jetzt nur so Sachen wie, ich mache jetzt mal Yoga oder ich mache Meditation. Das sind beides so Sachen, mit denen werde ich leider nicht so sehr warm.
Weil auch so.
Ich weiß auch nicht, ich kriege dann Kopfkino oder ich muss dann lachen oder ich...
Also irgendwie komme ich da nicht so rein,
aber ich versuche es immer wieder. Aber es sind so Sachen wie, dass ich mir erlaube, wütend zu sein. So.
Oder
dass ich mir, also mich nicht mehr so einschränke, in der Emotionalität, die ich habe. Lange habe ich gedacht, oh, ich bin so sensibel oder ich bin so emotional oder ich bin so wütend und das mache ich nicht mehr. Das erlaube ich mir jetzt. Und Wut heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie durch die Straßen laufe und rumbrulle, sondern dass ich meine Wut rausschreibe oder spreche
oder
einfach sage, so, das ist mein Raum. Ich brauche jetzt hier meinen Raum oder das ist mir zu viel oder so. Also da fange ich an, auf mich zu achten.
Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Du meinst also, persönliche Grenzen zu ziehen?
Genau.
Dass man dass man sich Limits setzt und Grenzen zieht, auch anderen Menschen gegenüber.
Ja, lernen, so Nein zu sagen. Ich habe ganz viel immer Ja gesagt, obwohl ich eigentlich Nein gedacht habe und so. Und jetzt, ja, und auch nicht immer Nein und das dann begründen, sondern einfach Nein.
Solche
Sachen.
Ja.
Ja.
Spannend. Und ja, das finde ich gut, dass du das machst, definitiv. Also man muss sich da irgendwie eine Überlebensstrategie aussuchen, weil ich meine, das gilt ja für dich auch. Du machst ja auch einen unglaublich anstrengenden Beruf. Und wenn man da diese Emotionen, wenn man die einfach ignoriert, dann rebelliert das bestimmt irgendwann. Und ich meine, das geht auch auf die Gesundheit, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe letztens einen Artikel gelesen darüber, dass schwarze Frauen vor allem sehr, also prozentual irgendwie doppelt oder dreifach so oft wie weiße Frauen an Zysten und Myomen leiden. Und das ist mega krass. Also ich bin selber davon auch betroffen. Ich habe auch Endometriose. Und dieses Übergenerationentrauma, dann diese permanente Gewalt im Alltag, dann sucht man sich auch noch Themen aus, vielleicht im Beruf, die nicht leicht sind. Da muss man wirklich auch als rassifizierter Mensch achten, dass man nicht daran kaputt geht.
Total. Und das dann auch immer, und es ist wie so ein Kochtopf, weißt du, wo das Wasser brodelt und der Deckel immer drauf. Also diese ganzen Erfahrungen machen und dann trotzdem aber nett lächeln, um bloß nicht angry zu wirken oder bloß nicht zu viel Raum einzunehmen und so. Und da bin ich irgendwie jetzt gerade so durch mit. Und das fühlt sich gut an.
Das ist doch schön. Ja.
Das ist voll schön.
Ja,
gut.
Also dieser Beitrag über Endometriose, ich sag's immer falsch.
Endometriose,
den habe ich auch gesehen. Und darüber, dass ich den gesehen habe, habe ich angefangen zu recherchieren und festgestellt, dass das schwarze Frauen tatsächlich überproportional oft haben.
Ja.
Und dass es auch ganz oft verkannt wird.
Und weißt du, was auch krass ist? Dass durch dieses jahrelange Relaxen von Haaren, das spielt auch einen sehr großen Einfluss, ne? Diese Chemikalien, die wir in unsere Haare geschmiert haben. Ja, und das habe ich auch jahrelang gemacht. Das geht ins Blut, das geht in unseren Körper, das ist voll krass einfach, die Gewalt, die wir uns teilweise sogar selbst antun, um Gewalt von außen auszuweichen, die Gewalt, die jeden Tag auf uns einprasselt, die Bilder, die Nachrichten, alles Mögliche, das kommt auch noch alles dazu, da muss man echt aufpassen. Also ich denke, dass vieles damit einfach so mit reinspielt, ne?
Total, total. Was sind deine... Ja, genau, jetzt habe ich es. Ich habe noch zwei Fragen. Und zwar das eine ist, ich glaube, dass Frauen zuhören, schwarze Frauen, junge Frauen, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, in den Bereich Filmemacherin zu gehen.
Oder Journalistik.
Unbedingt.
Genau, was kannst du denen raten? Ganz platte Frage, aber so eine wichtige Frage. So, ja... Von der Haltung her oder von...
Also ich muss sagen, erstmal Leistungslüge, wer hart arbeitet, heißt nicht unbedingt, dass man das schafft. Das ist echt sehr erschütternd. Also diese Branche ist wirklich sehr sperrig, das muss man wissen. Das ist sehr anstrengend. Und man muss... Also ich finde das Wichtigste, dass man vor allem als schwarze Frau wissen muss, wenn man in diese Branche einsteigen möchte, ist, dass man sich nicht darauf verlassen muss, dass weiße Männer einen... das beibringen müssen. Also man muss nicht auf eine Filmhochschule gehen und man muss auch nicht jahrelang irgendwie, weiß nicht, schon mit einer Kamera umgehen können. Man kann alles Schritt für Schritt machen. Es steht wirklich alles im Internet. Und wenn ihr die richtigen Fragen oder so nicht findet, dann schreibt mich wirklich an poliana.baumgartner@hotmail.de. Schreibt mir, ich beantworte all eure Fragen. Es steht im Internet. Man kann es lernen, auch ganz langsam lernen. Natürlich, man braucht finanzielle Ressourcen, um sich eine Kamera zu kaufen und einen Schnittrechner zu kaufen. Aber man muss sich auch nicht davon beeindrucken lassen, dass irgendwie Typen dann mit einer 55.000 Euro Arri Alexa zu einem Dreh kommen und dann irgendwie die hässlichsten Aufnahmen machen. Man kann auch mit einer 330 Euro DSLR kann man auch schöne Aufnahmen machen, ne? Also, lasst euch davon nicht beeindrucken, dass dann Typen irgendwie mit fetten Kameras und 30 AssistentInnen und noch super viel Licht und so. Das ist wirklich, also es hat in bestimmten Bereichen durchaus seine Legitimation, aber fürs Erste braucht man das wirklich nicht. Man kann sogar mit dem Handy mittlerweile auch schöne Sachen machen. Verlasst euch auf die Geschichten, die ihr erzählen wollt und nicht unbedingt, dass es super Hightech 4K Slow Motion aussieht. Und vernetzt euch, fragt viel nach. Habt keine Angst davor, Fragen zu stellen, echt, also, und fragt auch die richtigen Leute, fragt nicht irgendwelche arroganten Hochschulschnösel-Absolventen, so, das sind nicht die Leute, die fragen, die geben euch ein schlechtes Gefühl, das lohnt sich nicht. Und jetzt noch das Allerwichtigste, arbeitet nicht zu viel umsonst. Es gibt gewisse Menschen, die würde ich jederzeit unterstützen, denen würde ich jederzeit helfen. Aber wenn irgendein Keck um die Ecke kommt und sagt, ich habe ein Musikvideo und deine Sachen sind ganz okay, kannst du was für mich drehen, ich gebe dir ein paar Likes oder bezahle dich mit Reichweite, lauf weg. Lauft einfach weg, guckt nicht nach hinten, guckt nicht zurück. Also verkauft euch nicht unter eurem Wert. Also auf gar keinen Fall zu viel umsonst arbeiten. Es gibt gewisse Dinge, die kann man aus strategischen Gründen mal umsonst machen. Entweder aus solidarischen Gründen oder weil es einfach Sinn macht in dem Moment, aber auf keinen Fall die Arbeit umsonst verkaufen. Es ist auch zu viel Arbeit. Es ist wirklich viel Arbeit, die man da reinsteckt. Ja. Das ist das Wichtigste.
Total.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe ja auch schon das in Anspruch genommen und habe dir schon die eine oder andere Frage gestellt.
Kannst du mich? Du kannst mich immer fragen.
Ja, und das ist echt auch mega, mega hilfreich. Und ich denke, dass das ganz vielen ganz viel weiterhelfen wird. Und jetzt habe ich auch, wir sind schon am Ende, Polly.
Wie bitte? Wir haben doch gerade erst 10 Minuten gesprochen.
Na, es ist der Wahnsinn. Wir sind
seit einer Stunde
im Gespräch. Und wir könnten locker weiterreden.
Auf jeden Fall.
Aber ich habe noch die eine Abschlussfrage. Und zwar jetzt, wenn du an alle Schwestern denkst, die jetzt so zuhören, jung, alt, wie auch immer, alle, die zuhören. Und der Podcast wird ja nicht nur in Deutschland gehört, sondern in ganz vielen verschiedenen Ländern. Was würdest du denen mitgeben wollen? Gibt es etwas, was du denen zurufen möchtest?
Seid laut, tragt eure Haare offen, wenn ihr Bock drauf habt, tragt Wigs, wenn ihr Bock drauf habt, lasst euch nicht maßregeln in eurem Ton, in eurem Lachen, in eurem Körper und das ist das Wichtigste. Nehmt Raum ein, nehmt so viel Raum ein, wie ihr nur könnt. Das würde ich allen mitgeben.
Yes, sehr gut, sehr gut. Voll gut, voll gut. Polly, ja, ich habe nicht genug Worte, um auszudrücken, wie dankbar ich bin, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank. Es war wunderschön.
Es war ein wunderschönes Gespräch, ein Gespräch, das bei mir sehr nah und sehr tief gegangen ist. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du bist und dass ich dich kennen darf. Und auf jeden Fall so eine mega Inspiration. Ich feiere dich so dermaßen.
Dankeschön, ich habe noch nie bei einem Interview geweint. Ey, Tupoca, ich glaube, du bist die neue Oprah. Nein, du bist die Tupoca, Mann. Du bist krasser. Du bist Tupoca. Und das war echt sehr schön. Wundervoll.
Ja, ich fand es auch wunderschön. Und ich danke dir sehr, dass es dich gibt. Und freue mich auf deine ganzen weiteren Projekte. Juhu. Und vielleicht arbeiten wir ja auch irgendwann nochmal zusammen. Das wäre auch voll schön.
Auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Komm gut durch die schwierige Zeit.
Du auch, meine Liebe. Passt auf euch auf und hoffentlich dann wieder im Sonnenschein irgendwie im Wald zu einem Picknick oder so, wie letztes Jahr.
Genau, das machen wir. Ne? Up to date, auf jeden Fall. Let's do it.
Sehr schön.
Vielen Dank. Und auch an euch, liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt's gehört, ihr könnt gerne Polly auch anschreiben. Ihr findet Polly auch auf Instagram, per E-Mail. Sag nochmal deine E-Mail.
Also am besten einfach polianabaumgarten.com und da ist auch meine E-Mail und alles Mögliche.
Okay, kommt natürlich auch alles in die Shownotes. Und ihr könnt auch Feedback gerne an mich schreiben, wie immer. Vielen, vielen Dank. Tschüss, Polly.
Tschüss.
Tschüss, ihr Lieben. Vielen Dank hier. Bis zum nächsten Mal bei TuPodcast.
TuPodcast.
Der Podcast von Tupoca Oget. Gespräche.